Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 66. Ist die Stoa feministisch? Hallo und herzlich willkommen auf dem Weg der Stoa. Wir haben uns heute mal ein interessantes Thema rausgepickt. Also nicht, dass wir sonst nicht auch interessante Themen machen, aber eins, wo wir glauben, dass das in unserer gegebenen Zeit vielleicht tatsächlich durchaus auch sein ganz spezielles Echo finden kann oder vielleicht auch wird. Und es hat aber auch zwei Anlässe, nämlich letztes Wochenende gab es eine Stoicon X in Deutschland und die hat sich mit dem Thema antiker Feminismus beschäftigt. Und es wird am 7. November ein Sokrates-Forum mit Anne und mir geben, wo wir uns mit dem Thema beschäftigen werden, stoische Ruhe und kalte Ignoranz. Und dahinter steckt eben auch so ein bisschen so die Frage, wie mitfühlend oder wie breit ist eigentlich der Stoizismus so aufgestellt? Also von daher gibt es da unterschiedliche Ansatzpunkte und ich glaube, damit habe ich ein weites Feld aufgemacht, Anne, oder?
Das ja, richtig. Ja, als Thema ist es auf jeden Fall polarisierend auch und darum ging es in der Stoicon X in dem dritten Vortrag von Dorothea Winter auch einfach polarisierend.
Und emotionalisierend, ne?
Emotionalisierend, Leute reagieren wahnsinnig viel, gerade auch auf feministische Themen oder ich weiß noch, als Annalena Baerbock mit der feministischen Außenpolitik um die Ecke kam, was da los war. Also genau, und die Stoa wird, ich glaube, so viel kann man schon sagen, in erster Linie nicht mit Feminismus in Verbindung gebracht. Darum haben wir ja auch so ein bisschen provokant unseren Titel heute gewählt. Sie wird im Gegenteil oft eben auch in der Manosphäre oder in frauenfeindlichen Bewegungen heutzutage, ja, ich muss fast sagen, missbraucht.
So als Posterchild, ne? So ein bisschen vor sich hergetragen. Lies mal hier, guck mal da, was die damals schon gesagt haben, ne? Und so weiter, ja.
Genau, und die Frage, mit der wir uns auch bei einer Veranstaltung, die wir zu dem Thema Manosphäre mal gemacht haben, beschäftigt haben, ist ja, wie ist das eigentlich in der stoischen Philosophie? Also wenn sie frauenfeindlich wäre, wären wir beide ganz sicher nicht so große AnhängerInnen. und andererseits, aber ist sie ja einfach, stammt sie ja aus einer Zeit, in der das Frauenbild ein komplett anderes als heute war. Und wenn man die Texte auf den ersten Blick liest, dann ist da einfach auch viel, ja, was heißt frauenfeindliches, aber verächtliche Kommentare über Frauen. Seneca sagt, ach, dein weibisches Geheule und so weiter. Also wo man wirklich heutzutage cringe und gar nicht mitgehen kann.
Ja.
Aber das ist eben, das eine ist eben der historische Kontext und das andere ist die Frage, im Innersten dieser Philosophie, wie ist die aufgebaut und hat die nicht vielleicht sogar feministische Grundideen in ihrer Anlage. Und damit hat sich dann auch bei der Stoicon X der erste Vortrag beschäftigt. Und zwar war der von Malin Gran-Wilder. Das ist also eine finnische Philosophin, die sich mit dieser Frage Geschlecht, Stoa, Gender ganz viel schon beschäftigt hat, dazu auch promoviert hat. Und die ist da auch in die Metaphysik reingegangen, um zu erklären, warum man die These schon tragen könnte, dass feministische Züge mit drin waren im Stoizismus.
Ich glaube, da müssten wir jetzt wahrscheinlich noch mal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was denn Metaphysik ist, ne? Und inwiefern das da auch tatsächlich vielleicht ein hilfreicher Ansatzpunkt sein kann, weil das klingt ja irgendwie erstmal unglaublich abstrakt. Und
ja, gerne. Metaphysik ist ja dein Thema, Alex.
Ja, das hatte ich auch im 60-Sekunden-Stoiker
jetzt neu. Ich weiß, ich war ganz beeindruckt.
Ja, gut, wir können das ja wiederholen, was man in 60 Sekunden zur Metaphysik sagen kann. Also im Kern geht es ja darum, um die Frage, wie die Stoiker in ihrem Weltbild eigentlich Dinge unterteilt haben. Und die hatten da so eine Unterteilung. Das ist, also im Kern ist ja für sie ganz wichtig, weil sie Korporealisten waren. Also die Dinge, Körper sind im Wesentlichen das, was in der Welt wirksam ist, und hatten eine spezielle Vorstellung davon, was Körper sind. Und neben den Körpern gab es halt die nicht körperlichen Dinge, das ist so die Zeit oder der Raum oder die Leere und so weiter. Und dann gab es eben Dinge, die weder körperlich noch nicht körperlich sind, irgendwelche Fiktionen, also reine mentale Konstrukte. So, und wenn man jetzt sagt, dass sie sich mit der Metaphysik, mit dem Thema Feminismus beschäftigt hat, dann hat sie sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern der Unterschied zwischen Mann und Frau tatsächlich jetzt in der Definition von einem Körper, und Menschen sind ja auch Körper, in irgendeiner Art und Weise abgebildet ist. Und da wird's ja, gibt es ja in der Metaphysik auch 4 Kategorien, die die Stoiker einem an die Hand geben, um einen Körper verstehen zu können. Und die erste Kategorie ist die reine Substanz, die Körperlichkeit. Und das zweite sind die Eigenschaften eines Körpers, also die wirklich langfristig nicht gut veränderbaren Eigenschaften. Das dritte ist die Disposition, also das wäre zum Beispiel das Beispiel, das immer, Sokrates ist ein Mensch, das ist sozusagen die allgemeine Disposition und die individuelle ist jetzt, dass Sokrates sitzt. So. Und das letzte ist die relative Disposition, dass man sagt, Sokrates ist Ehemann von seiner Frau gewesen und das ist er halt so lange, wie er nicht von ihr geschieden wurde. Und so bekommt man dann Eigenschaften, die da auch vermittelt werden. Und ich habe jetzt eben auch gedanklich einen Fehler gemacht, nämlich, dass Sokrates ein Mensch ist, das gehört zu seinen Eigenschaften, allgemeinen Eigenschaften, also der zweiten Kategorie und nicht der dritten. Die dritte war ja das, ob man sitzt oder steht oder und ähnliche Sachen macht. So, und da kann man sich ja fragen, wie ist denn jetzt der Genderunterschied da zu verstehen? Und damit hat sich ja die Marlin im ersten Vortrag genauer beschäftigt.
Genau, weil sie eben zu diesen Eigenschaften, wie du gesagt hast, die Kategorien, die man allgemein und individuell als Mensch hat, aufgeführt hat. Und dann hat sie da ein Bild von einem Oktopus eingeführt, der hatte 7 Arme. Das war ganz, ganz witzig. Und da hat sie eben die verschiedenen Eigenschaften, die uns als Mensch für die Stoiker so ausmachen, das Hegemonikon eines Menschen ausmachen, beschrieben. Und das sind unsere 5 Sinne. Und dann noch die Fähigkeit zur Fortpflanzung generell und dann eben noch unsere Fähigkeit zur Sprache, also der Logos.
Genau. Und sie hat vor allen Dingen auch gesagt, tiefer liegend muss man erstmal nochmal sagen, dass die körperliche Vorstellung bei den Stoikern ja ist, dass die Körper immer entstehen aus der Vermischung vom aktiven und passiven Prinzip, wobei das passive Prinzip jetzt die unstrukturierte Substanz ist und das aktive Prinzip eben das Pneuma, also das, was sozusagen die ordnende Kraft im Kosmos aus Sicht der Stoiker ist. Und das Pneuma ist ja auch das, was die göttliche, oder nicht die göttliche, ist wieder falsch gesagt, aber die kosmische Rationalität, die Vernunft trägt. Und unabhängig davon, ob sich jetzt Körper in ihren Eigenschaften unterscheiden, sind sie auf jeden Fall alle mit dem Pneuma versehen. Und da war der erste Punkt, dass sie auch sagte, dass die Rationalität aus Sicht der Stoiker bei allen Menschen da ist. Unabhängig davon, wie sie sich jetzt in irgendwelchen individuellen körperlichen Eigenschaften voneinander noch unterscheiden. Und sie hat ja dann auch gesagt, dass zum Beispiel interessanterweise die Fortpflanzung auch als Teil der Rationalität wahrgenommen wird, weil es vom Hegemonikon ausgeht. So, also es hat nicht nur die körperliche Ebene, sondern die Fähigkeit, sich fortzupflanzen, ist etwas, was auch über die Rationalität gesehen wird. Und das, dann sprechen Sie da dann auch ja von dem Fortpflanzungsorgan als solchen. Und das ist, sagen wir, nachher zwar zu differenzieren zwischen Mann und Frau, aber die grundsätzliche Fähigkeit zur Fortpflanzung ist etwas, die beiden gegeben ist.
Genau,
auch also keinen Unterschied gemacht.
Das ist eben, ob man jetzt individualisierendes Merkmal Mann, Frau oder ein anderes Geschlecht hat, ist egal, berührt nicht deine grundlegende Fähigkeit zur Rationalität.
Ja, genau. Sehr schön. Ja. Ja, und die interessante Frage ist ja dann, wenn man jetzt so weiterguckt, dann kommen ja auch irgendwelche Unterschiede jetzt ins Spiel, auf körperlicher Ebene. Und dann ist aber jetzt die Frage, ob jetzt eben diese körperlichen Unterschiede, die zum Beispiel individuell sich auch ausprägen, ob die irgendeine moralische Relevanz besitzen. Also sind die in irgendeiner Art und Weise wichtig im Hinblick darauf, ob ich ein gelingendes Leben führen kann oder nicht? Und die klare Aussage im Stoizismus ist, nein, sind sie nicht.
Ja.
Weil das Einzige, was wichtig ist, ist der Zugang zur kosmischen Rationalität, zur kosmischen Vernunft. Und damit ist es auch, und das findet man ja auch in Texten, ne? Also auch bei Musonius Rufus, ne? Der dann zum Beispiel sagt, nee, Frauen und Männer sind absolut gleich in ihrer Fähigkeit, Rationalität auszubilden und in ihrer Fähigkeit, auch ein gelingendes Leben zu führen. Und deshalb folgt daraus eigentlich auch, dass alle auch die gleichen Chancen im Sinne von Ausbildung und so weiter haben sollten, ne? Also deswegen hat er ja auch dafür plädiert, dass junge Frauen genauso ausgebildet werden und genauso die Chance haben, sich in der Philosophie auch zu bilden, wie das bei Männern oder jungen Männern auch der Fall war.
Genau. Fairerweise muss man sagen, für ihn war das dann trotzdem, dass die Ausbildung dazu führt, dass man eine gute Ehe- und Hausfrau wurde und nicht, dass es dazu führte, dass man als Philosophin in der Stoa mit laut rumgerufen hat. Aber trotzdem, die Grundannahme war eben revolutionär in der Zeit, in der sie gedacht wurde.
Absolut, ja. Und in der Hinsicht können wir vielleicht auch schon sagen, dadurch, dass die Stoiker da so den großen Gleichmacher in gewisser Hinsicht drüber legen, das ist ja eigentlich das, was man nachher auch so den kosmopolitischen Ansatz sieht, ne? Die Gemeinschaft aller rationalen, vernunftbegabten Menschen. Und in dem Sinne ist, sag mal, der Feminismus eine Unterkategorie dieser Überlegung. Dann
ja,
würde ich jetzt
und darum bietet sich die Stoa auch überhaupt nicht für diskriminierende oder rassistisch irgendwie einschränkende Strömungen an,
ja.
Weil einfach, und darum haben die Nazis sie ja anscheinend auch nicht benutzt, um sich drauf zu berufen, obwohl es ja ein schönes Bild gewesen wäre, wir in der Antike und die starken Römer und so weiter.
Ja.
Aber weil eben alle Menschen gleich in dem Sinne sind, dass sie alle die Fähigkeit zur Tugend haben und niemand besser als der andere ist.
Ja, also eine Abwertung, ein moralisches Urteil in irgendeiner Form ist auf der Basis der stoischen Überlegung nicht durchführbar.
Ja.
Ja, und sag mal, die Unterschiede, die du jetzt eben auch schon angesprochen hast, ne, wenn man sich das Rollenkonstrukt nachher anschaut, dann das ist natürlich römische Kultur. Ne? Das ist das römische Rollenbild. Ne? Das ist eine sehr patriarchalische Gesellschaft gewesen, in der eben klare Rollenverteilung da war. Und trotzdem finde ich es zum Beispiel auch interessant, dass bei Hierokles findet man das. Der hat ja auch was über die Grundprinzipien der Ehe geschrieben. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass ein wichtiger Punkt wäre, dass man eben seine Frau oder umgekehrt dann auch vielleicht seinen Mann nicht wegen Schönheit, Reichtum, Besitz, was auch immer irgendwie heiratet, sondern sie danach aussucht, dass sie sich innerlich als freie Menschen darstellen und als gute Partner für einen. Und ich finde, das ist also sehr auf Augenhöhe gedacht. Ne? Und in dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, die dann auch für beide Seiten sich positiv auswirken kann, weil man eben dann auch die Vorzüge einer solchen engen und sag mal, gleichberechtigten Partnerschaft erleben kann, gibt es dann aber natürlich wieder auch rollenbedingt dann die unterschiedlichen Aufgaben, die man da erfüllen kann und so weiter. Das ist dann wieder Gesellschaft, was dann mit reinkommt. Ne? Aber ich fand zum Beispiel auch, da wird auch drin beschrieben, dass beide in der Lage sein sollten, die Rollen des anderen zu übernehmen, wenn der andere nicht da ist. So, also da stecken irgendwie schon sehr viele, in Anführungsstrichen, moderne Gedanken drin.
Ja, gleichberechtigte Ideen.
Ja, gleichberechtigt. Und es steht zum Beispiel auch drin, ja, also er sagt halt, Ehe ist zum Beispiel etwas, was von Vorteil ist, weil man diese enge Freundschaft hat mit jemandem, diese enge Verbundenheit. Ist aber kein Muss. Ja, also man muss nicht heiraten und man muss auch nicht Kinder haben. Aber wenn man Kinder hat und eine gute Beziehung führt, dann kann das eben auch für einen selber eine Bereicherung des Lebens sein, weil es etwas mit sich bringt, eine Verbindung, die man sonst mit Menschen selten hat. So, ne? Also dieses, man kann und es ist schön, aber nicht man muss. Diese Freiheit liest man da auch in den Texten, finde ich. Und
dieses Thema, welche Rolle nehme ich an? Und wenn ich die Rolle aber annehme, dann machst du sie auch gut oder gib dein Bestes da drin.
Exakt. Und ich meine, was man den Stoikern da vielleicht so vorwerfen kann, wenn man überhaupt vorwerfen will, ist halt der Punkt, dass sie manches politische Potenzial, was in der Philosophie drin steckt, nicht gehoben haben.
Ja.
Also das, und auch in manchen Punkten auch inkonsequent war. Ne? Also wie du es ja schon gesagt hast, ne? Dass ein Seneca dann halt auch hingeht und abwertende Bemerkungen macht, ne? Über weibliche Attribute oder Dinge, die Frauen eher zugeschrieben wurden in dem Bild. So, ne? Und das kann man eigentlich nur hinnehmen, wenn man wirklich beim Lesen immer sich denkt, okay, das ist gesellschaftlich geprägt. Das ist gesellschaftlich geprägt.
Ja, ne? Soziokultureller Kontext. Aber ja, es ist schwierig und gerade für jemanden, der da eben neu einsteigt, glaube ich, wirklich befremdlich.
Ja, deswegen muss man da immer auch so einen kleinen Disclaimer drauf machen. Ne? Bitte lies es in zwei Richtungen und man muss da sicherlich halt auch überlegen, dass die Stoa im Kern halt in griechischen Stadtstaaten oder dann nachher eben in griechischen, in Königreichen und im Römischen Reich sozusagen sozialisiert wurde. Und damit fehlen eben bestimmte Aspekte vielleicht. Die sind halt dann auch textlich nicht betont worden, obwohl sie in der Philosophie halt drinstecken.
Ja, und dann liegt die Philosophie sozusagen brach, hunderte, 1800 Jahre. Und dann sind wir im Heute. Und dann ist eben die Frage, ja, wenn wir damit heute noch was anfangen wollen, müssen wir gewisse Dinge auch in unseren Kontext dann eben dazu oder weiter denken oder ausarbeiten. Es ist ja alles nicht in Stein gemeißelt auch, ne?
Nee,
also
eben.
Das ist eine Lebensphilosophie, die auch im Jetzt und Hier Anwendung finden muss. Und heute leben wir eben in ganz anderen gesellschaftlichen Kontexten.
Ja. Ich meine auch das ganze Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaft und all sowas, ne, queere Menschen und so, das kommt in den Texten natürlich irgendwie nicht vor, weil das einfach auch noch nicht mitgedacht wurde, ne?
Ja.
Und was ich aber interessant fand, ist, das jetzt auch bei Martha Nussbaum mal gelesen und bei der Marlin im Buch, dass die in der stoischen Philosophie schon so einen Aspekt sehen, der viele Eigenschaften von Menschen nicht in erster Linie auf ihre naturalistische Disposition zurückführen, sondern tatsächlich auf gesellschaftliche Einflüsse. Und damit ja dann auch so eine, sag mal, kernfeministische Position mit übernehmen. Ne? Man könnte sagen, im Prinzip so ein bisschen protofeministisch, dass sie halt, dass zum Beispiel Seneca sagt, ja, es gibt sicherlich naturalistisch gedacht Unterschiede zwischen Menschen, aber die werden deutlich überprägt durch kulturellen Einfluss. Und das Wichtigste ist eigentlich der Einfluss von Gewohnheiten. Ja, und ich meine, was sind denn gesellschaftliche Rollen anderes als gewohnheitsmäßig immer wieder an dich herangetragene Erwartungshaltungen, die dann natürlich auch dazu führen, dass andere Sensibilitäten vielleicht erwartet werden und sich ausbilden, dass andere Verhaltensweisen im Fokus stehen, ja, andere gesellschaftliche Normen da auch übertragen werden und. Und damit natürlich in letzter Konsequenz es ganz schwierig ist, wenn jemand 20 Jahre lang in seinem Leben in der einen Form sozialisiert wurde oder 20 Jahre in der anderen Form, nachher dann zu sagen, ja, dass die Personen, die so sozialisiert wurden, so sind, liegt natürlich daran, weil ihre Gene anders sind oder der hormonelle Status anders ist oder was auch immer.
Ja.
Ja, und von daher, das fand ich schon echt interessant, dass man das in den Texten auch finden kann. Es ist natürlich jetzt nicht super prominent und auch nicht das Hauptthema gewesen, aber ich meine, wenn man überlegt, es ist 2000 Jahre her, da steckt schon sehr viel soziologische Theoriebildung auch im Ansatz mit drin, die auch Möglichkeiten gibt, dann halt auch Gesellschaft anders zu denken, anders zu strukturieren und vielleicht auch das Potenzial, was in der Stoa da drin steckt, in gesellschaftlichen Entwürfen anders zu nutzen. Mich würde aber nochmal interessieren, als du angefangen hast, die stoischen Texte zu lesen als Frau, wie ist denn dir das eigentlich gegangen, als du so auf die ersten Stellen gestoßen bist, die wir jetzt eben da beschrieben haben?
Ja, irritiert war ich auf jeden Fall. Bis leicht verärgert auch, wenn dann irgendwie immer von das ist männlich und gut und das ist weiblich und schwach die Rede ist, auf jeden Fall. Aber ich habe das sofort für mich schon in diesen Kontext gesetzt, dass ich gesagt habe, ja, römischer, patriarchaler Gesabbel. Also ich habe das relativ schnell zur Seite geschoben, weil mich die anderen Sachen viel mehr interessiert haben.
Also diese grundsätzlich existenzielle Perspektive auf das Menschsein.
Ja, die einer Frau genauso wie einem Mann und jedem Menschen möglich ist und für jeden relevant ist. Und habe das dann relativ schnell extrahiert, was für mich wirklich wichtig ist. Und das habe ich als Hintergrundgerausche abgetan, aber vielleicht war ich da noch. Also das war jetzt so mein individueller Angang.
Ja. Und jetzt hast du ja dein Buch geschrieben, Die Stoikerin. Und hast ja auch in deinem Buch dich so mit den Erfahrungskontexten auseinandergesetzt, die jetzt mal aus einer weiblichen Perspektive so, und jetzt schmeißen wir mal alles in einen Topf, ne? Also mit Rollenerwartungen und Rollenmöglichkeiten und all sowas, was es dann bedeutet, sich mit der Stoa auseinanderzusetzen. Und du hast ja, denke ich, da schon auch so eine Lücke irgendwie dann auch so ein bisschen gesehen, ne? In der Darstellung. Also dieses allgemein Menschliche ist ja eine Sache. Und jetzt ist die Frage, ob es eben, wenn man jetzt real existierendes weibliches Dasein in einer modernen Gesellschaft heute sieht, gibt es da Themen, die eben dann doch spezifisch sind und wo die Stoa Antworten geben kann, die bisher nicht genutzt wurden oder vielleicht nicht intensiv genutzt wurden? Oder
genau, und den Raum wollte ich da mal abstecken oder einfach mal begehen. Und es ist einfach so, dass die Erfahrung, eine Frau in der Welt zu sein, die ist in vieler Hinsicht dann doch anders, als die ein Mann zu sein. Und
genau, ohne Wertung, ne? Ist einfach nur anders.
Genau, anders. Und als Frau, wir haben viele, also das fängt bei körperlichen Dingen an, wie wenn sich dein Körper in der Pubertät verändert, dass man schwanger werden kann, die ganze Beschäftigung mit dem Thema, bin ich schwanger, will ich schwanger werden oder nicht? Das hat eine Frau einfach ab 13 Jahre oder was, ihr ganzes Leben, beziehungsweise bis zur Menopause, die dann auch wieder ganz krasse Umstellungen mit sich bringt. Also dieses ganze hormonelle Thema und das ganze körperliche Thema ist ein anderes bei Frauen. Und dann natürlich der ganze, was wir schon gesagt haben, soziokulturelle Umgang, in dem wir, Kontext, in dem wir leben, wie einfach, ja, wie wir aufgewachsen sind, wie wir geprägt worden sind als Frauen, das Thema Care-Verantwortung, was mehr bei Frauen liegt, teilweise dann doch noch auch in einer jetzt gleichberechtigten Welt, in der wir hier in unserem, ne, im Westen aufwachsen, aber trotzdem noch mit gewissen Problemen konfrontiert zu sein, wie Diskriminierung am Arbeitsplatz, Gender Pay Gap, drohende Rentenlücke und finanzielle Sorgen, die damit im Alter verbunden sind. Das sind viele, viele Themen, die so von einem Seneca, einem Epiktet und den alten Griechen, die uns überliefert sind, nicht besetzt sind. Und die wollte ich mal ein bisschen beleuchten, ob Stoizismus da eben uns auch was an die Hand geben kann, wie Frauen heute damit ein besseres und ein mehr in sich ruhendes Leben, was nicht ständig nur von außen getrieben wird, sondern wo man selber die Chefin ist, führen kann. Und in meinem Talk diesmal bei der Stoicon X habe ich mich auf ein Thema konzentriert, was ich gerade einfach wichtig finde. Und das ist das Thema, im Prinzip habe ich es genannt, viel. Es ist das Thema, dass es einfach sehr viel ist, was auf uns einprasselt von außen. Es ist viel Lärm, es ist viel Verantwortung, es sind viele Pflichten, es ist viel Ablenkung, es ist viel Anerkennung, nach der man irgendwo strebt. Und bei vielen Leuten, Mental Load ist ein Stichwort, was da bestimmt auch für viele Frauen mit reinkommt, merke ich einfach, dass es eine Last ist, die fast nicht mehr zu tragen ist. Und die unglücklich macht. Und da wollte ich gucken, wie kann Stoizismus da helfen? Und kann man dann in verschiedene Bereiche aufteilen, aber zum Beispiel eben das Thema Verantwortung war mir wichtig. Für was bin ich überhaupt verantwortlich? Bin ich für die Gefühle von anderen verantwortlich? Kurz Zusammenfassung, nein. Aber ich bin eben verantwortlich für mein eigenes Seelenleben, für meine eigenen Entscheidungen im Leben, für meine Werte und Schwerpunkte, die ich setze. Oder ein anderes Thema ist die Frage eben Umgang mit zu viel, was von außen an mich einströmt. Wie kann ich Lärm ein bisschen ruhiger machen? Wie kann ich mich im Sinne von stoischem Minimalismus konzentrieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind? Ein anderes Thema, was mir wichtig ist, das Thema Anerkennung von außen. Gerade bei Fürsorgearbeit, dass das ja oft nicht so gesehen wird. Und im Stoizismus eben der Ansatz zu sagen, das ist nicht wichtig, was andere von dir halten. Es ist nicht wichtig, ob andere das anerkennen oder dich loben. Dass du deine Aufgabe toll machst und dass du das Beste gibst, ist an sich schon, dieses tugendhafte Verhalten ist in sich genug. Das ist alles, was du brauchst. Und das waren so, ich weiß nicht, ob du das auch als Schwerpunkte mitgenommen hast aus meinem Talk, du hast mir gehört oder...
Nee, ich habe jetzt auch nochmal so im Nachgang auch darüber nachgedacht, ob da nicht jetzt auch in Zukunft ein großes Potenzial liegen wird, weil wenn du mal überlegst, was durch die ganze KI-Revolution sich in unserer Arbeitswelt verändern wird, werden ganz, ganz viele Jobs wahrscheinlich wegfallen und viele Betätigungsfelder wegfallen. Vielleicht auch viele Betätigungsfelder, wo eben auch viele Männer jetzt arbeiten. Und die Care-Arbeit wird aber nicht wegfallen. Also ich glaube, dass es gibt natürlich diese Überlegung auch mit Robotern und all sowas dann, ne? Aber die Zuwendung den Menschen gegenüber ist, glaube ich, etwas, was jetzt noch über längere Zeit eine rein menschliche Tätigkeit oder schwerpunktmäßig eine Tätigkeit bleiben wird. Und da kann man auch mal sagen, dass da auch das Potenzial drin steckt, dass diese Care-Tätigkeit auch einen ganz anderen Stellenwert gesellschaftlich bekommen wird, wenn man erstmal sieht, dass das wichtigste Punkte sind in unserem gesellschaftlichen Dasein, die momentan halt an vielen Stellen an den Rand gedrückt sind. Ne? Weil die, wenn du mal guckst, wie in der Politik da die Aufmerksamkeit verteilt wird, ne, was Jugendpolitik angeht, Kinderpolitik angeht, Versorgung angeht und all solche Sachen, da merkt man ja, der gesellschaftliche Fokus liegt ganz, ganz häufig woanders.
Ja.
So, und das fände ich eigentlich eine interessante Wende, wenn das so kommen würde. Da könnte man auch sagen, die Kernkompetenz liegt in der Frauenschaft für viele Punkte, weil ganz ja, weil man vorher eher da reingedrängt wurde dann. Ne? Und das wird dann interessant zu sehen, wie das gesellschaftlich sich dann nachher entwickelt. Ne? Ob daraus dann auch eine andere Form von, sag mal, ich will nicht sagen Machtgleichgewicht, aber eine andere Form der Auseinandersetzung gesellschaftlich dann sich auch ergeben kann.
Ja, und dann
vielleicht eben eine Aufwertung,
innerhalb Familien und im auf großer
absolut.
Der Ebene, ja.
Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, was für dich jetzt so auch vielleicht in der Zukunft des Stoizismus bei dem Thema Feminismus da noch ein Thema wäre, wo du sagst, da müsste man vielleicht eigentlich mal reingehen oder da könnte man noch reingehen? So, wenn du so das Potenzial dir nochmal anguckst, was wir vorhin aufgemacht haben aus der rein philosophischen Perspektive, und du hast ja eben ein paar Punkte schon aufgegriffen, wo du gesagt hast, da gehst du jetzt rein und sagst, guckst dir mal nicht so gut ausgeleuchtete Felder an in unserer real existierenden Gesellschaft und den damit verbundenen, sagen wir mal, durchschnittlichen Rollenerwartungen, um da halt auch mal den Stoizismus durchzudeklinieren. Gibt es darüber hinaus noch was, wo du sagst?
Ja, also das ist jetzt schwierig zu sagen. Also ich versuche es gerade auf so eine höhere Ebene nochmal zu ziehen. Ich habe ja in meinem Talk auch sehr individuell gesprochen. Ne? Also
ja.
Ich rede ja immer auch aus meiner Perspektive und was ich denke, was da wichtig ist. Aber du hast ja vorhin schon erwähnt, ich meine, im Endeffekt kannst du da auch einen politischen Auftrag mehr draus machen. In Bereichen Familienpolitik, in Bereichen Gleichstellung, wo sie noch nicht da ist, Ersatz für diese Themen, Gender Pay Gap und sowas. Also da könnte man schon auch noch mehr rausholen, denke ich einfach.
Ja, ich habe mich nochmal so gefragt, weil wir sind ja auch in der Zeit, die könnte man ja auch so beschreiben, dass es da einen politischen Backslash gibt, ne? Also das irgendwie sowas wie Feminismus ist ja für viele jetzt gerade im konservativen Lager absolutes rotes Tuch. Ja, auch das ganze Thema mit Diversity und all sowas. Ne? Also das Anerkennen von Rechten und der Versuch, auch strukturelle Bedingungen zu schaffen, die Menschen, die sich anders definieren und Menschen, die anders leben wollen, dass die auch ihren Raum finden und ihre Rechte da auch ausleben können. Dann, ne? Das ist ja alles etwas, was eher, jetzt wenn du nach Amerika guckst, ne, wird alles platt gemacht. Ne? Ist halt alles weg. So, und wenn ich überlege, dass deutsche Unternehmen unterschreiben müssen, wenn sie in den USA weiter Geschäft machen wollen, dass sie Diversity-Programme einstellen. So, ne? Also das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Das, was da gerade so läuft. Und die Frage ist jetzt, die Stoiker bieten uns ja im Prinzip eigentlich dann mit ihrem Gedanken des Kosmopolitanismus auch etwas an, was das nochmal so in einer anderen Färbung vielleicht auch darstellen kann. Ne? Und man dann wirklich dann auch sagt, ja, dann nennt es halt nicht Feminismus, sondern dann nennt es halt jetzt eine Ausprägung des Gedankens der Kosmopolis. Ne? Das tut natürlich jetzt bei dem Kerngedanken des Feminismus erstmal weh, weil da denkt, ja, aber es geht ja darum, etwas mit einem Fokus herauszuheben, ne? Und es nicht wieder zu verallgemeinern. So.
Ja, wobei der Fokus von klassischem Feminismus sich ja sowieso erweitert hat durch auch intersektoralen Feminismus, ne, dass man eben sagt, wir denken auch in verschiedenen Ausprägungen und eben es ist nicht nur dein Geschlecht, sondern es kommen ganz viele verschiedene Situationen in deinem Leben und Hintergründe dazu, um ein Bild zu prägen von wer woher kommt und wie steht im Leben und welche Formen von Diskriminierung erfahren hat oder welche Formen noch, wo Ungleichheit entstanden ist. Also insofern, die Richtung ist ja schon aufgemacht, ne?
Ja, stimmt. Und im Grunde genommen könnte man das eigentlich dann auch so weiterdenken. Also ich habe zum Beispiel, wenn wir jetzt zu dem dritten Vortrag auch so ein bisschen übergehen, von der Dorothea Winkler, bei einigen Punkten auch gedacht, inwiefern ist das noch feministisch und ist das nicht eigentlich eine kosmopolitische Sichtweise? Dass es eine grundsätzlich menschliche Ausrichtung ist, in der alle Unterschiedlichkeit anerkannt wird und nicht abgewertet wird und mit ihren Rechten und ihren Möglichkeiten ausgestattet wird. Das unabhängig davon, ob jemand jetzt dann queer ist oder irgendwelche anderen Eigenschaften oder
Herkunft,
was auch immer hat, dass das eben nicht mehr entscheidend ist für den gesellschaftlichen Stellenwert. Das ist ja eigentlich so ein bisschen, glaube ich, der Gedanke. Gleiche Teilhabe habe, keine Exklusion, komplette Inklusion und all solche Dinge. Und das würde ich sagen, das ist zu 100% kompatibel mit dem, was ich unter dem stoischen Gedanken sehe.
Auch dem stoischen Utopia.
Ja, genau. Die stoische Utopia, da spielen diese Dinge überhaupt keine Rolle mehr. Da würde auch in Anführungsstrichen zum weiten Teilen Gender keine Rolle mehr spielen.
Also Dorothea Winter, nur nochmal, um sie nochmal kurz einzuführen, die war eben genau die dritte Vortragende bei der Stoicon X und sie ist Doktorandin an der Humboldt-Universität und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Humanistischen Universität in Berlin.
Ja, Hochschule Berlin.
Hochschule in Berlin, genau. Und sie sprach eben über was für, im Prinzip auch über Social Media und was für Affekte reagieren auf diese kühlen, rationalen Algorithmen und Systeme, die da herrschen und um dieses Verhältnis, was da entsteht. Und dann hat sie das in Gesamtzusammenhang mit Stoizismus und Feminismus gesetzt. Das klingt
ihr
jetzt
Titel
sehr viel,
war
aber
Stoischer Feminismus im digitalen Zeitalter. So,
genau.
Und das war ja für uns jetzt schon ganz interessant, mal so zu hören. Das ist ja eher so ein soziologischer Blick, könnte man, oder soziologisch-philosophischer Blick auf eben das Thema der Digitalitäten unserer Gesellschaft. Und wie du schon gesagt hast, sie hat das dann so kontrastiert. Da gibt es einmal die kalte Rationalität, diese logischen Codes und diese Programme, die hinter Social Media mit den Algorithmen stehen oder hinter den KI. Und auf der anderen Seite kreieren diese kalten, technisch rationalen Dinge auf der anderen Seite eine Welt, in der es unglaublich erhitzt, emotional und affektvoll
unvernünftig vor sich geht.
Ja. Ist ja interessant, dass man eben in Anführungsstrichen aus vermeintlicher Rationalität so viel Unvernunft in Anführungsstrichen produzieren kann. Ich glaube, und sie hat das ja dann so gesagt, sie hat ja dann auch dieser technisch logisch rationalen Welt noch so das Siegel stoisch verpasst. Und das war ja sowas, wo, da würde ich ja gar nicht so mitgehen. Also das ist eher so, sag mal, dieses umgangssprachlich stoisch, keine Emotion, rein über den Kopf gesteuert und so weiter. Und ich glaube, das ist ein bisschen überzeichnet, da haben wir auch das Feedback gegeben, dass es, glaube ich, nicht hilfreich ist, das dann stoisch zu nennen. Auch mal, das ist ja dann nochmal Nebenbemerkung, mal davon abgesehen, dass KI in ihrem jetzigen Zustand in der Form der LLMs gar nicht eine Rationalität oder Vernunft besitzt, wie die Stoiker das definieren würden, weil sie können keine formale Logik, sie haben kein Weltmodell, haben also keine Physik, und kommen damit natürlich auch voraussehbar nicht zu den wirklich guten Urteilen über das, was da halt ist, sondern das ist ja probabilistischer Irrationalismus in letzter Konsequenz, der simuliert halt Vernunft einfach nur. Und also von daher könnte man auch ihre These dahingehend abändern und sagt, eigentlich ist das ganz konsequent. Das, was da rauskommt, ist eine Stärkung dessen, was häufig passiert. Und häufig passiert halt, dass Menschen sich aufregen. Und das verbunden mit den Algorithmen, die das dann immer noch mal befördern, dann geht natürlich jegliche Art von Diskurskultur verloren. So, ne? Und da habe ich sowieso verstanden, war ja dann so ihr Gegenentwurf, deswegen auch stoischer Feminismus, dass man halt sagt, ne, diese Haltung, die wir eben beschrieben haben, mit der man an Menschen herantritt und gleichzeitig diese Vernunftshaltung, dass das zu einer anderen Diskurskultur wieder führen muss, sodass die Räume, die digital da sind, in denen wir uns begegnen können, von einer anderen Art von vernunftorientierter Auseinandersetzung geprägt sind und eben nicht von dieser, die Stoiker würden sagen, irrationalen, leidenschaftsvollen, aber wirklich leidenschaffend Tonalität, die wir da immer vorfinden. Und von daher, wenn ich hatte sie da schon eigentlich einen schönen Punkt gehabt, also das so nochmal so einzubringen. Die interessante Frage ist, wie man das dann hinbekommen kann, ob man auf der einen Seite eigentlich die Systeme im echten Sinne stoischer machen muss. Das heißt aber auch, dann müssten die halt auch fühlen können und müssten auch im positiven Sinne Eupatheis bilden können und wirklich vernünftige Urteile und logisch sein und ein eigenes Weltmodell und so weiter haben. Oder ob man eben auf der anderen Seite sie dann in der Praxis bändigen kann über Regularien und alles Mögliche dann, ne? So, das, ja. Wie würdest du das denn sehen? Was würdest du denn da denken? Was ist für dich denn da der überzeugende Ansatz?
Ja, ich denke, da gibt's wieder diese zwei Ebenen. Ne? Die eine ist die gesamtgesellschaftliche. Wie kann man politisch, wie du gerade erwähnt hast, durch Regulatorien und sowas eben dem einen Riegel vorschieben, dass Menschen so manipuliert werden, weil das einfach so schnell auf der Individualebene nicht zu lösen ist. Ganz klein gedacht wieder, wenn ich bei mir anfange, und den Hinweis hatte ich auch auf der Stoikon gegeben, wenn man jetzt Prokopton ist, jemand, der sich auf dem Weg befindet und der lernen will, wie er besser mit der Welt interagiert, da gibt's von Epiktet den Rat zu sagen, wenn du nicht ganz sicher im Umgang mit einer Ding und einer Sache von außen bist, sondern die Gefahr besteht, dass du dich treiben lässt, dass du wieder irgendeine Begierde hast, die du nicht haben solltest oder ein negatives Gefühl entsteht, dann lass es lieber, entferne dich davon, halt dich fern. Und ja, also ich denke, Epiktet würde jedem, der sich irgendwie getriggert fühlt, in Anführungszeichen, durch Social Media oder der merkt, das tut mir nicht gut, würde er sagen, dann entferne dich davon.
Hold your horses, ne?
Ist natürlich jetzt schwierig, weil da, ja, heute, es ist ja die Stoa Poikile von heute, da findet halt der Diskurs statt, ne? Wenn man sagt, ja, aber da sind, also erstmal sind da vielleicht meine Freunde und meine Bekannten und andererseits, da kriege ich meine Informationen. Ich habe gar keine andere Möglichkeit sonst oder das ist die schnellste Möglichkeit für mich, an News zu kommen. Und dann finden halt politische Prozesse auch da statt, wo man ja auch ein Teil von werden will, aber es ist eben ein gefährliches Umfeld, dass man sich da immer wieder das bewusst macht und eher sich rauszieht und pausiert, als zu vorschnellen Entscheidungen zu kommen.
Ja, und was ich auch noch schwierig finde, ist, wenn man sich überlegt, dass du jetzt eine Diskussion online ziehst, ne? Das ist ein LinkedIn-Post oder irgendwie ein Facebook was und du schlägst einen moderaten, differenzierten Ton an. Dann kannst du davon ausgehen, dass diese Stimme nicht gehört wird, sondern es werden die Stimmen auch in der Aufmerksamkeit nach vorne gepusht, die eher da richtig polarisierend und emotional überschießend einsteigen. Ne? Und ich glaube, solange das strukturell in den Algorithmen so drin ist, dass Posts, die total polarisieren, auf einmal irgendwie 1 Million Klicks bekommen, weil sie jedem angeboten werden im Feed und die eher differenzierend, ausgleichend, beruhigend, verbindend sind, kein Menschen gezeigt werden. Solange wird es auf diesen Plattformen strukturell extrem schwer werden, vernünftige Diskurskultur zu haben.
Ja, insgesamt das Thema Aufmerksamkeitsökonomie und was für Themen auf dich drauf gedrückt werden durch Algorithmen, wo du wirklich denkst, dann der Eindruck kann entstehen, dass es was ganz Wichtiges, aber das ist eine Frage von, was dir die Systeme gerade ausspielen wollen und wo du dich mit beschäftigen sollst.
Ja.
Und das ist wirklich, wirklich schwierig.
Aber ich glaube, es ist eine der Kernfragen unserer Zeit, ne? Weil da wird irgendwie unser gesellschaftlicher Diskursraum entschieden.
Ja.
Und Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, ist ja ein ganz entscheidender Punkt für ein demokratisches System. Ne?
Deswegen meine ich auch, der komplette Rückzug ins Private, das wären eben die Epikureer, also die Stoiker, die innen, die gehen ja rein, ne? Die setzen sich dem ja aus und sagen, ich möchte hier mein tugendhaftes Verhalten trotzdem zeigen. Also mein Rat war jetzt auch nicht an alle, meldet euch überall ab, sondern nur wenn man es eben merkt, dass es einem überhaupt nicht gut tut und dass man es nicht kann, dann sollte man es vielleicht eher meiden, was ja auch viele inzwischen schon machen. Und ansonsten ist eben ja immer wieder die kritische Beschäftigung, aber dafür, das setzt auch wieder voraus und das ist wieder diese Ebene auch von Physik oder von wie funktioniert die Welt, dass man überhaupt weiß, was passiert hier gerade, wie funktionieren Algorithmen.
Ja, nee, absolut. Das einmal das Wissen ist wichtig. Und ich glaube, das, was du eben gesagt hast, finde ich auch total wichtig, diese situative Awareness. Ne? Wenn ich merke, ein Post regt mich gleich so auf, dass ich einen knallroten Kopf und hohen Blutdruck kriege, ist es bestimmt keine gute Idee, in die Tasten zu hauen. So, ne? Aber das ist ja eine ganz alte Regel auch. Ne? Es gab es ja früher sogar bei der Bundeswehr, dass man gesagt hat, wenn man sich beschwert, dass man eine Nacht drüber schlafen soll und am nächsten Tag entscheidet, ob man immer noch und so weiter. Ne? Also das ist, glaube ich, durchaus ein Ratschlag, der auf jeden Fall hilft, um die Spitzen rauszunehmen.
So, ne? Muss ich bei meinen Kindern hier mal einführen. Jegliche Beschwerden bitte erst morgen.
Ja, ja, interessant mal zu hören, wie sie sich dann darauf verhalten werden. Ja, gut. Sollen wir mal an der Stelle zumindest was das Thema Punkt?
Ja.
Ja, und dann können wir vielleicht auch nochmal daran erinnern, was ich zu Anfang der Folge auch schon gesagt habe, dass wir eben wenn ich das jetzt richtig erinnere, am 7. November, ne? Nee, 10. November. 10. November, montags, abends wieder um 7 bis 8 bei Claudia Lutschewitz im Sokrates-Forum da sein dürfen. Und wir uns eben dann auch mit der Frage nochmal beschäftigen werden, inwiefern stoische Ruhe helfen kann oder ist es einfach nur kalte Ignoranz? Ne, was ja dann auch etwas damit zu tun hat, wie man sich in Gesellschaft einmischt und wofür die Stoa so alles herangezogen wird.
Genau, Claudia hat da diesen Diskussionsraum schon seit mehreren Jahren und lädt da immer mehr oder weniger bei uns interessant hoffentliche Gäste ein. Und ja, da kann man sich auch kostenlos dazuschalten, wenn ihr Zeit und Lust habt, uns dazu hören oder auch mit uns dann zu diskutieren.
Genau, einfach bei Claudia Lutschewitz gucken auf LinkedIn im Profil, da findet man auch den Link und kann sich dann anmelden und kriegt dann auch den Link zugeschickt, mit dem man dann da reinhören kann. Es ist wirklich immer eine sehr schöne Veranstaltung, von daher finde ich, hat sie viel Aufmerksamkeit verdient, grundsätzlich. Ja, dann wäre jetzt noch unsere Kategorie des, was haben wir denn so gelesen oder gehört oder gesehen oder irgendwas? Gibt es da etwas, was dich gerade so beschäftigt oder über was du gestolpert bist?
Ich war jetzt gerade relativ viel mit der Stoicon X beschäftigt. Insofern hat mich das beschäftigt. Hast du noch was, was du aufbringen möchtest?
Ich lese gerade ein Buch und das habe ich auch, da bin ich jetzt zufällig wieder drüber gestolpert, von Ian McEwan, das neue Buch Was wir wissen können, heißt es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und das ist jetzt, sag mal, vordergründig vielleicht gar nicht philosophisch tief an, also so von der Anlage her, aber dann doch irgendwie interessant vom Setting, weil es nämlich aus der Zukunft geschrieben ist. Also das Szenario ist, wir befinden uns im Jahr 2114 bis irgendwie so 20 oder sowas in der Gegend. Und es werden literarische Studien gemacht über einen wichtigen Lyriker aus unserer Zeit, ne, der jetzt so 2014, 15 und so weiter da gelebt hat. Und da geht es so um die Frage unserer digitalen Präsenz auch, weil das Interessante ist, dass sie zum Beispiel dann auch diese Forscher alles nutzen können, alle Social Media Posts, alle E-Mails und damit ein sehr detailliertes Bild von Abläufen auch darstellen können, was an einem bestimmten Abend passiert sein soll und so weiter. Das erstmal finde ich eine sehr interessante Perspektive. Und dann kommt noch dazu, dass im Hintergrund das ganze Klimathema verarbeitet wird, nämlich im Sinne von, dass der katastrophale Klimawandel passiert ist und eine völlig neue Lebenssituation entstanden ist mit den USA, die zerfallen sind, Großbritannien, das sich zu einem Inselarchipel entwickelt hat und so weiter. Und das wird einfach so vor dem Hintergrund einer Alltäglichkeit dargestellt. Ne? Und da gibt's
Aber ist schon dystopisch dann vom Angang oder ist jetzt Hope-Punk im Sinne von, das kann man auch, es ist jetzt positiv besetzt?
Nee, es ist nicht positiv besetzt in dem Sinne, dass auch viele Einschränkungen dargestellt werden. Ja. Also zum Beispiel wird unsere Zeit als eine Zeit dargestellt, in der wir noch ganz viel hatten, viel Potenzial hatten. Sie sagen zum Beispiel, wir hatten eine bessere Gesundheit, wir hatten besseres Essen, ne, wir hatten mehr Möglichkeiten, das ist alles nicht mehr so da. Und gleichzeitig aber ist zum Beispiel auch so eine interessante Passage, wo beschrieben wird, dass die mit ihren Studenten sich mit der Frage auseinandersetzen wollen, wie denn diese Zeit des Übergangs dann passiert ist. Ne? Das Event heißt dann die große Überflutung und all sowas. Und die das dann auch so beschreiben, dass die jungen Leute gar keinen Bock haben, darüber was zu lernen. Und dass die im Kern eigentlich nur denken, dass wir in unserer Zeit alle Schwachmaten waren, die nicht in der Lage waren zu erkennen. Und dafür, mit denen haben sie nichts mehr zu tun. Und sie leben halt jetzt in anderen Kontexten. So, ne? Also das ist sehr interessant, mal diese Perspektive fiktiv aus der Zukunft zurück auf uns, um zu sehen, wie sehen wir uns selber, wie fühlen wir uns in dieser Perspektive, wenn wir so angeschaut werden, ne? Um auch nochmal darauf zu reflektieren, ja, warum tun wir eigentlich da nicht was, ne? Oder warum gelingt das denn nicht, ne? Und was führt denn eigentlich genau dazu und so weiter. Und ja, und gleichzeitig, ne, ist krasse Wandel, zu dem Zeitpunkt ist die Weltbevölkerung auf 4 Milliarden wieder runtergegangen, also halbiert. In 100 Jahren, ne? Da kann man sich ja schon überlegen, da muss wirklich ganz, ganz vieles passiert sein. Und ich finde es wirklich groß angelegtes Buch, interessant zu lesen. Und es arbeitet eigentlich in diesen ganz kleinen Details, also dieser ein wichtiger Abend, wo ein Lyriker, der da im Fokus steht, ein ganz großes Gedicht, was verloren gegangen ist, das erste Mal vorstellt, zu Ehren des Geburtstags seiner Frau. Da wird minutiös drüber gesprochen, was gekocht wurde und die Leute und deren Geschichte und so. Und der Hintergrund ist aber, es sind diese großen weltweiten Züge dann dahinter. Und das finde ich eine wirklich spannende Perspektive. Um auch zu sehen, wie das Leben dieser Menschen beeinflusst hat, dass es ganz viele Kontinuitäten gibt, also ne, was die Menschen so beschäftigt tagsüber. Und dass auf der anderen Seite aber eben diese ganz andere Bühne jetzt da ist. Und ja,
okay, also, wie mit der antiken Stoa.
Ja, ganz genau. Ne? Und mal, nur eben jetzt mal in die andere Richtung so gedacht und uns da reingestellt. Und ja, also von daher, ich fand es irgendwie interessant, weil es eben auch so ein bisschen so diese menschliche Position und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten von Gesellschaft und Natur und allem Möglichen so auf diese Art und Weise verarbeitet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es nachher ausgeht. Bin jetzt so ungefähr das erste Drittel habe ich jetzt gelesen und finde es aber wirklich spannend. Also von daher lohnt sich reinzugucken und ja, mal sehen, was dann rauskommt.
Ja, das klingt wirklich anregend. Danke für den Tipp.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt mal hier das Thema Feminismus eingeschoben haben, werden wir uns jetzt in den nächsten Folgen wieder mit dem Thema beschäftigen, was wir in unserer Reihe auch gedanklich hatten, dass wir uns nochmal wieder mit der Frage beschäftigen, was denn eigentlich personale Entwicklung und Emotionalität und all solche Dinge in der Stoa an Stellenwert hat. Und ja, da freuen wir uns drauf und dann sagen wir bis dahin.
Sofern das Schicksal es zulässt. Tschüss. Macht's
gut. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder aber einfach mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Wenn du möchtest, erzähle aber auch gerne Freunden von diesem Podcast, sodass sie gemeinsam mit dir auf den Weg der Stoa gehen können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zock.